Willkommen zurück bei der Privacy Week der fünften, der diesjährigen, komplett online, am fünften Tag. Man glaubt es kaum, wir sind schon wieder weit über die Mitte. Ich pack's ja überhaupt nicht. Unser nächster Talk geht um Daten und Blockchain. Es ist der Martin Birker, der hat ein bisschen Upload-Schwierigkeiten. Daher, um sicher zu sein, dass er seinen Stream ordentlich rüberkriegt, haben wir das Video weggeschalten. Wir bitten um Entschuldigung. Außerdem passt das eh. Wir wollen eh nicht, dass unser Bild so öffentlich in der Öffentlichkeit herumhängt. Ja, Martin ist Universitätsprofessor und beschäftigt sich mit den, das ist so, sagen wir es mal auf normal, auf du und ich. Zuerst haben wir die Daten bei uns gehabt, jetzt haben wir alles in die Cloud gelegt, jetzt sind wir drauf gekommen, ups, das ist vielleicht auch nicht so cool. Und dann kommt ja noch die DSGVO, die GDPR, die sagt eventuell, da kommt ein Löschungsantrag, da hätte jemand gern seine Daten rausgelöscht, wie macht man das? Und da gibt es die Möglichkeit, sich wieder lokal und so. Also, Martin, erklär du das, ich bin sowieso, aber die Blockchain ist dabei und er wird die Blockchain erklären, wie man mit der Blockchain Daten und könnte und was daran möglicherweise nicht funktioniert und wieso das auch nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Martin, ich denke mir, du bist jetzt dran, bitteschön.
Dankeschön. So, hoffentlich funktioniert dieses Fernpräsentieren auch wirklich und ich bin gut hörbar. Danke für die Einleitung. Ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Ich bin nicht Universitätsprofessor, ich bin nur Mitarbeiter an einer Universität, an der FH St. Pölten. Aber vielleicht werde ich ja eines Tages noch Professor dort, weiß man ja nicht. Was nicht ist, kann auch werden. Der Titel des Vortrags, ich habe das mal benannt, Data in Chains oder on Chains oder auf der Blockchain, in der Blockchain. Aber wie schon in der Einleitung angeführt, wie war denn die Entwicklung ungefähr? Wie haben sich die Computer entwickelt? Also zuerst hatten wir mal so einen Computer und der war groß und der war furchtbar teuer. Dann hatten wir so als zweiten Schritt, ja, wir haben diesen großen und furchtbaren Computer irgendwo in der Zentrale und da kann man sich jetzt, damit dann auch mehr Leute benutzen können gleichzeitig, dann gibt es solche Zugriffsterminals, wo man sich einwählen kann. Das Terminal ist relativ primitiv, einfach, nur ein Bildschirm und eine Eingabe. Aber man kann sich mal zu diesem zentralen, großen Computer hin verbinden und dort ist der Computer und dort sind alle meine Daten. Der nächste Entwicklungsschritt war dann so quasi der Mikrocomputer, dieser kleine Computer, dieser persönliche Computer. Die Computer waren klein genug und leistbar, dass es nicht mehr nur einen zentralen Computer gab, sondern jeder konnte sich wirklich zu Hause einen Computer hinstellen, einen persönlichen Computer und konnte damit seine Daten verarbeiten. Das war schon mal nicht so schlecht. Der nächste Schritt war dann, ja, wir haben ja Telefonleitungen, wir können da ein Netz aufbauen, wir können diese persönlichen Computer untereinander vernetzen und wir können wieder gemeinsam Ressourcen benutzen, also Rechenressourcen nutzen. Wir können von unseren persönlichen Computern zu Hause uns einwählen, wieder bei noch stärkeren Computern, die irgendwo laufen. Und dann haben wir dieses Cloud Computing, wo wir zentralisierte Dienste haben, zentralisierte Services. Und dort werden unsere Daten gespeichert. Und wir verwenden sie von entfernt, weil wir haben ja schnell Netzwerke, die schnell genug sind. Und dann kommt eine Pandemie und wir sind auf einmal alle darauf angewiesen, dass wir auf diese zentralen Cloud Services anbieten, weil wir sitzen alle zu Hause und sitzen auf unseren persönlichen Computern und wählen uns in die zentralen Dienste ein und die sind auf einmal systemrelevant, weil wir können nicht raus, wir dürfen nicht mehr miteinander Kontakt haben, aber wir haben jetzt diese zentralen Cloud-Dienste, wo unsere Daten liegen und ich habe hier ein paar Nachrichten herausgesucht als Beispiel, weil populär alles läuft jetzt über Microsoft Office 365. Am Anfang ist man mal glücklich, dass diese zentralen Dienste funktionieren, aber mit der Zeit, also hier habe ich einen Artikel von September 2020, von Oktober 2020, von Juli 2020. Es gibt doch jetzt einmal, der erste Schock ist überwunden, der Pandemie, und das funktioniert, aber es mehren sich jetzt doch wieder die Bedenken, naja, was passiert denn, wenn jetzt dieses zentrale Cloud ausfällt und wo sind dann die Daten und wer ist dafür verantwortlich und wie ist denn das jetzt mit dem Datenschutz und mit der Sicherung von Daten, die in der Cloud liegen? Und da gibt es noch immer Bedenken, naja, was gibt es da überhaupt jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen vor dafür, dass man das weitermachen kann und ausbauen kann, wie machen wir da weiter? Und man könnte jetzt sagen, naja, der fünfte Entwicklungsschritt ist, naja, wir haben keine zentralen Cloud-Dienste mehr, sondern wir sagen, eigentlich wollen wir schon dezentrale Services haben. Wir möchten auch die Option haben, dass wir so, also von Teilnehmer zu Teilnehmer, Peer-to-Peer Daten austauschen können. Und da geistert immer wieder der Begriff, so durch die Medien, durch die Diskussionen, na, speichern wir die Daten doch verteilt auf einer Blockchain und jeder hat dann eine Kopie dieser Blockchain. Und damit war so quasi die Motivation ein bisschen für diesen Vortrag. Schauen wir uns da mal ein bisschen was an, was hat das für Nebenwirkungen. Als kleiner Einstieg dazu sollten wir in einem Projekt die Blockchain verwenden. Das ist ein Comic von XKCD, das ist relativ berühmtes Comic. Ein etwas komplizierteres, noch ein weiteres Comic von XKCD zum Thema Blockchain wäre dieses hier. Ist die Blockchain die Lösung für alle Probleme? Kann man sich vielleicht am Link dann noch einmal in Ruhe ansehen. Aber rechts unten auf dem Bild, they say they fixed it with something called the blockchain. Oh mein Gott, berühre es nicht, fass es nicht an, vergrabe es in der Wüste, trag Handschuhe. Also es ist sehr kontrovers, ob die Blockchain jetzt die Lösung ist für viele Probleme oder ist sie doch ein Problem und man soll damit nichts zu tun haben, was sie uns bringt. Um das ein bisschen zu erklären, was ist eine Blockchain, habe ich da ein ganz kleines Beispiel vorbereitet. Ich habe hier den Text, der auf der Privacy Week at the Homepage steht. Also der Termin für die Privacy Week 2020 steht fest, 26.10. bis etc. etc. Wenn ich diesen Text von dieser Privacy Week Homepage einfach mal in ein ganz einfaches Textfile abspeichere, sind das 529 Bytes an Daten. Also ich habe mal einen Block an Daten hier. Und wie komme ich jetzt von diesen von Datenblöcken, also ich werde ja nicht nur einen Block an Daten haben, sondern ich werde mehrere Blöcke an Daten haben. Wie komme ich denn jetzt zu einer Blockchain? Dazu muss ich einen ganz kurzen Ausflug machen in die Kryptographie. Keine Angst, es ist ganz einfach. Man muss nur eine Kleinigkeit verstanden haben. Also es gibt so etwas, das nennt sich eine kryptografische Hash-Funktion und die macht nichts anderes, als ich füttere ihr als Eingabedaten einen Block von Daten, also hier zum Beispiel diesen Datenblock, und dann gibt mir diese kryptografische Hash-Funktion so quasi einen Fingerabdruck, eine Prüfsumme, eine Checksum-Fingerprint. Ich habe hier als Beispiel verwendet die Hash-Funktion SHA-1, weil das ist eine sehr populäre Hash-Funktion, die wurde auch in den letzten Jahren sehr oft verwendet. Ich habe auch hier unten einen Hinweis dazu getan, SHA-1 ist broken, also man sollte sie nicht mehr verwenden, weil sie ist schon mittlerweile gebrochen oder ist nicht mehr so sicher, wie man glaubt. Aber hier als Beispiel, man macht die SHA-1-Prüfsumme von diesem Datenblock, diesen Text hier, und bekommt hier diesen Fingerprint, 1F4, 3F4, 85, etc., etc. Also das ist so quasi die kryptografische Hash-Funktion von diesem Block von Daten. Was hat so eine Hash-Funktion für Eigenschaften? Ist auch eigentlich ganz einfach. Es ist unmöglich, aus diesem kurzen Fingerabdruck hier, von diesem 1F432F und so weiter, die Originaldaten zu restaurieren. Wenn man darüber nachdenkt, ist das intuitiv ganz klar, weil das wäre ja eine super Datenkompressionsfunktion, wenn ich sage, ich habe hier als Eingabedaten meine 527 Bytes an Daten und ich kriege nur 20 Byte raus. Das wäre total super. Wir würden uns viel Speicherplatz sparen. Also man kann aus diesem Fingerabdruck nicht die Originaldaten einfach wieder rekonstruieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, es ist rein rechentechnisch nicht sinnvoll, dass man zwei verschiedene Input-Datenblöcke künstlich erschafft oder sich erstellt, dass die genau den gleichen Fingerabdruck wieder erzeugen. Die eigentliche Lösung dafür ist, ich kann eigentlich nur raten, indem ich verschiedene Eingabedaten ausprobiere und schaue, kommt da vielleicht der gleiche Fingerabdruck raus oder nicht. Aber bei 20 Bytes sind das sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das sind sehr, sehr viele Versuche. Also eigentlich kann man das nicht wirklich berechnen. Und die dritte interessante Eigenschaft ist, wenn ich nur eine kleine Änderung der Eingabedaten mache, produziert das eine große Änderung bei diesen Ausgabedaten, bei diesem Fingerabdruck. Also habe ich jetzt hier auch ein kleines Beispiel dafür, wenn ich jetzt die zwei Wörter Hello World, also das als Eingabedaten nehme und daraus SHA-1 berechne, bekomme ich hier 2EF7BD. Und wenn ich hier einen Tippfehler mache und schreibe Hellen World, also statt O ein N, das ist jetzt ein Bit Unterschied, also hier ist nur ein Nuller und ein Einser in den Eingabedaten vertauscht, bekomme ich eine ganz andere Prüfsumme raus. 0C9B40. Also das ist die Lawineneigenschaft. Eine kleine Änderung bei den Eingabedaten produziert eine große Änderung in den Ausgabedaten und das unvorhersehbar. Mit diesem Wissen jetzt, ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar, kann ich mir jetzt eine Blockchain bauen. Was ist eine Blockchain? Im Prinzip, naja, ich habe jetzt einmal meinen Datenblock, ich nenne ihn mal Datenblock 1 und mache jetzt diese Hash-Funktion drauf und bekomme meinen Fingerabdruck, also Hash-Value 1. Und dann, wenn ich mit dem ersten Datenblock fertig bin, habe ich wieder Daten und ich kann dann jetzt machen, ich mache jetzt wieder einen Hash von Datenblock 2, also diese neuen Daten, aber ich rechne den Hash-Wert Hash-Value 1 von meinem ersten Datenblock ein. Also ich verkette das. Also der Hash-Value 2, also die Ausgabe von diesem zweiten Mal Hashen, basiert auf dem Datenblock 2, den neuen Daten und dem Datenblock 1. Und so mache ich das weiter. Das kann ich auch mit einem dritten Datenblock machen. Wenn ich einen dritten Block von Daten habe, habe ich die neuen Daten von Datenblock 3 und das Ergebnis der vorhergehenden Berechnung von den Hash-Value 2. Das heißt, ich bekomme eine Blockchain, eine Kette von Blöcken, wo jeder neue Block, der dazu berechnet wird, immer einen Teil des vorherigen Blocks, also diesen Hash-Value, diese Prüfsumme, mitberechnet. Das bedeutet, wenn ich da Daten in so eine Blockchain reinspeichere, ist das wirklich eine eindeutige Verkettung. Das heißt, wenn ich jetzt zuerst Datenblock 1 und dann Datenblock 2 rechne, ist das nicht das gleiche Ergebnis, als wenn ich das umgekehrt machen würde. Okay, das heißt, ich kann jetzt einmal meine Daten so in eine Blockchain reinverketten und reinrechnen und ich bekomme quasi eine Prüfsumme, was der Inhalt dieser Daten ist. Das ist jetzt für mein Ziel, was ich ursprünglich wollte. Ich möchte meine Daten dezentraler speichern und an mehrere verteilen. Gut, weil ich kann jetzt diese Kette von Blöcken über mehrere solche Computer verteilen. Computernodes habe ich da geschrieben und ich habe dezentralisiert Kopien dieser Datenblöcke und dieser Datenketten. Und wenn man jetzt vorher bei der Hash-Funktion aufgepasst hat, sieht man auch sofort, naja, was passiert, wenn jetzt einer dieser Datenblöcke in der Mitte manipuliert wird oder wenn jetzt auf einem dieser Nodes ein Block manipuliert wird, bedeutet das, diese Prüfsummen oder diese Verkettung stimmt nicht mehr. Also jeder Teilnehmer, der eine Kopie dieser Daten bekommt, kann diese Verkettung nachberechnen, merkt, ob diese Daten verändert wurden und daraus ergibt sich so quasi, jeder hat das Gleiche und jeder hat am Ende die gleiche Prüfsumme und jeder kann das miteinander vergleichen. So als Vergleich, ich habe jetzt nachgeschaut heute früh hatte die Bitcoin-Blockchain ungefähr eine Größe von 308 Gigabyte. Also das alles, was je auf Bitcoin basiert ist, auf der Blockchain, kann man sich lokal runterziehen, kann diese Verkettung nachrechnen und man sollte wieder zum gleichen Endergebnis kommen, wie alle anderen Teilnehmer an dieser Blockchain. Die große Frage jetzt bei diesem ist, jetzt haben wir jeder verteilt eine Kopie dieser Blockchain. Wer schreibt jetzt einen neuen Datenblock an diese verketteten Blöcke ran? Wer hat das Recht, einen Datenblock anzufügen? da braucht es irgendein Verfahren oder einen Mechanismus oder eine Abstimmung. Und würde ich jetzt vor Publikum sprechen, dann würde ich jetzt einfach ins Publikum fragen, weiß jemand schnell, was ist das Ergebnis von 2020 mal 10 mal 30? Das wäre, ja, der Erste, der die richtige Antwort sagt, hier in dem Fall 600.000, 6.000. Ich sage jetzt einfach, der Erste, der die korrekte Antwort weiß, bekommt das Recht, einen neuen Block an diesen Blockchain anzufügen. Und, also er fügt diesen neuen Block an und verteilt diesen neuen Block dann an alle anderen Teilnehmer an dieser Blockchain. Das ist ein recht einfaches Verfahren. Die Frage ist, ist das jetzt ein gutes Verfahren, wie man bestimmt, wer das darf? Im Prinzip passiert es aber so, also um beim Beispiel Bitcoin zu bleiben, Bitcoin-Blockchain, ich habe Daten, die ich hinzufügen möchte, aber ich habe einen Teil von Daten, der so quasi beliebig setzbar ist. Und im Prinzip, man sagt, ja, ich muss meine Eingabedaten so lange verändern, bis ich zufälligerweise so einen Fingerabdruck, so einen Hash-Fingerprint bekomme, wo am Anfang alles Nullen sind, 0, 0, 0, 0, 0. Und wie wir vorher gesehen haben, wir können das nicht vorhersagen, was so ein Hash-Wert von, bei dieser Funktion rauskommt. Das ist ein Zufallsspiel, das heißt, viele Leute probieren einfach verschiedene Eingabedaten aus und hoffen, dass sie genau einen Fingerabdruck bekommen, der mit 000 anfängt. Und es ist auch klar, man kann sagen, ja okay, du musst 3 führende Nullen haben oder du musst 5 führende Nullen haben oder 10 führende Nullen haben bei dieser Prüfsumme. Aber je mehr Nullen ich habe oder verlangt sind, desto schwieriger wird das. Also je mehr, desto mehr Versuche werden wahrscheinlich nötig sein statistisch, dass so ein Ergebnis rauskommt. Aber irgendwann wird dann jemand doch eine richtige Lösung finden und der ist dann quasi der Gewinner und er kommt das Recht für seine Versuche, für die investierte Rechenleistung, einen neuen Block anzuhängen. Und die Belohnung ist so quasi ein gemeinter Bitcoin. Das Problem ist, so eine zufällige Berechnung braucht unheimliche Mengen an Ressourcen, an Rechenleistung. Ich habe es jetzt auch einmal rausgesucht für Bitcoin. Bitcoin verbraucht jährlich 74 Terawattstunden an Energie. Das ist ungefähr die elektrische Verbrauch von Österreich. Österreich liegt auch irgendwo bei 70 Terawattstunden an Energie. Und man kann sich dann ausrechnen, ja, wie viel elektronischer Müll und wie viel CO2 entstehen dadurch, durch diese ganze Infrastruktur, durch diese ganzen Rechner, die nur darum kämpfen, diese Probleme zu lösen, um an diese Blockchain einen neuen Block quasi anzufügen. Und als kleine Nebenbemerkung, diese Idee, dass man einfach Rechenleistung investiert, um so ein Puzzle quasi zu lösen, die gab es schon 1997, um als Gegenmaßnahme gegen Spam. Also würde man eine E-Mail verschicken wollen, dass der Server sagt, naja, löse mir so ein Rätsel. Und erst wenn du es gelöst hast, nehme ich deine E-Mail an. Das heißt, ein Spammer, der viel E-Mails versendet, müsste viele dieser Rätsel lösen und damit kann er nicht Millionen an E-Mails, an Spam-E-Mails verschicken. Hat sich nicht durchgesetzt, aber die Idee grundsätzlich ist an sich nichts Neues, das gibt es schon länger. Was passiert, wenn zwei zufälligerweise zu fast gleichem Zeitpunkt die gleiche Lösung, die Lösung finden? Naja, dann sagt man, jeder könnte jetzt einen Block anhängen, aber es gibt ein Unentschieden. Das heißt, der nochmal dieses Problem löst, wird in die Lage versetzt, dass er einen zweiten Block anhängen kann. Das bedeutet aber, wenn ich an so eine Blockchain Daten anhängen möchte, es ist unter Umständen nicht sofort klar, ob das wirklich schon fix ist, sondern je mehr Blöcke angehängt wurden, desto sicherer bin ich, dass diese Daten dann auf der Blockchain auch wirklich so fix bleiben und keiner mit einer längeren Kette kommt und sagt, ich bin der Längste, ich bin der Gewinner, also macht bei mir weiter. Nebenwirkungen von diesem System: Was ist, wenn jemand wirklich 50%, mehr als 50% der Rechenleistung dafür hat? Dann hat er ja statistisch die Möglichkeit, immer der zu sein, der als Erster das Rätsel löst und der neue Blöcke anhängen kann an die Blockchain. Das heißt, er kontrolliert, was an Daten an diese Blockchain reinkommen darf. Oder es kann auch nur sein, wenn ich Mitglied einer kleinen Blockchain bin, man kann sich auch in der Cloud irgendwo für kurze Zeit Rechenleistung anmieten oder irgendwo borgen, oder böse Menschen können auch Computer übernehmen und sagen, rechnet mal für mich für die Blockchain. Also ist immer die Frage, wie wertvoll sind die Daten in einer Blockchain, dass sie dieser, ich habe mehr Rechenleistung als du, dieser Attacke quasi angreifbar sind. Was hat das Ganze mit Kryptowährungen zu tun? Ich kann jetzt in diese Datenblöcke natürlich Dinge reinschreiben. Ich kann jetzt sagen, ich mache da jetzt eine digitale Währung und ich schreibe da jetzt rein, dass der eigentliche Inhalt auf der Blockchain ist, ich übertrage von Kurti zu Privacy Week 50 Einheiten und ich übertrage von Maxi zu Privacy Week 50 Einheiten und ich übertrage von Claudia zu Privacy Week 50 Einheiten und diese 150 Einheiten gehen von der Privacy Week zum Homepage-Hoster der Privacy Week. Und irgendwann, also das sind die vorgeschlagenen Transaktionen, und irgendwann wird ein neuer Block an die Blockchain angehängt und dann sind diese Transaktionen quasi auf der Blockchain drauf. Was hat das mit Privacy zu tun? Naja, würde ich jetzt solche Kryptowährungstransaktionen in die Blockchain schreiben, und wir haben vorher gerade gesehen, was einmal auf der Blockchain ist, ist ja quasi unveränderlich, dann steht auch unveränderlich immer auf der Blockchain drauf, Kurti hat der Privacy Week 50 Einheiten überwiesen und Maxi hat das überwiesen. Und das ist eigentlich für alle sichtbar, was einerseits gut sein kann, andererseits auf ewig unveränderbar auf der Blockchain gespeichert ist. In der Praxis ist es nicht so, dass da wirklich Klarnamen stehen, sondern man kann sich das eher so vorstellen, es steht da nicht Kurti und Maxi, sondern es stehen quasi Zeichen und Zahlenketten und es wird von einer ID, von einem Identifier zu einem anderen Identifier Kryptowährung transferiert, also von einem Sender zu einem Empfänger. Also es ist nicht wirklich eine Anonymität, dass Währungen übertragen werden, aber man sieht, dass von einem Pseudonym zu einem anderen Pseudonym eine gewisse Anzahl an Währung übertragen wird. Also wenn man bei so einer Kryptowährung sagt, die ist komplett anonym, ist das nicht so nicht ganz richtig, weil man muss sich jetzt ja überlegen, eine Kryptowährung auf einer Blockchain, wir haben ja das Problem des Double Spending, also der doppelte Ausgabe. Wenn wir digitales Geld haben, bedeutet das, digitales Geld sind ja im Prinzip nur Daten, also nur Nullen und Einsen. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe das bei Geschäft A aus, meine Währung, und eine halbe Sekunde möchte ich meine Währung bei Geschäft B ausgeben, sollte das ja nicht möglich sein, dass ich quasi mein Vermögen, mein digitales Vermögen, zweifach ausgebe. Das muss ja bemerkt werden. Also es muss einen Mechanismus geben bei so einer kryptografischen Währung, dass irgendwie die Transaktionen für alle sichtbar sind und überprüfbar sind und nachrechenbar sind, damit man sehen kann, okay, ich habe jetzt einmal meine kryptografische Währung ausgegeben, aber wenn man das nachrechnet und sieht, da gibt es eine zweite Transaktion, dann muss ja diese zweite Transaktion, die kann nicht mehr gültig sein, weil das wurde ja bereits ausgegeben. Das heißt, damit das System, die Kryptowährung, also die Anzahl, die Werte gleich bleiben, sehe ich publik, wie von einem zum anderen etwas transferiert wird. Ich sehe zwar nicht genau den Namen, wer das ist, wenn ich aber weiß, wer hinter diesem Pseudonym steckt, könnte ich noch doch nachvollziehen, wer das in Wahrheit wirklich war. Hat natürlich noch weitere Nebenwirkungen, wenn das ja ein verteiltes System ist. Was ist, wenn jemand aus irgendeinem Grund einfach solche Kryptowährungstransaktionen, die von einer Richtung kommen, immer einfach ignoriert und nicht auf die Blockchain integriert? So, das nennt sich das X is a Jerk-Problem. Also man könnte jetzt sagen, USA ignoriert alle Transaktionen, die aus China kommen, China ignoriert alle Transaktionen, die aus der USA kommen. Das ist natürlich nicht nett. Oder was ist, wenn jemand zufälligerweise Glück hat und dieses Rätsel, Puzzle, damit er einen neuen Block anfügen kann, zufälligerweise immer die nächsten 5 Blöcke löst er. Und er hat einen Vorsprung gegenüber den anderen. Das heißt, er hat kurzzeitig die Kontrolle über 5 neue Blöcke. Und er sagt das aber nicht sofort allen anderen. Das heißt, er kann gewisse Transaktionen schon in 5 Blöcken weiterschreiben, aber er wartet bewusst, bis die anderen im System weitere Transaktionen machen, aber dann sagt er, nein, nein, das war ganz anders, weil, schaut, ich habe die längste Kette. In Wirklichkeit ist der Zustand ja ein ganz ein anderer. Und das Problem hier ist ja auch, wenn ich einmal Daten auf der Blockchain habe, Daten leben ewig und ich habe einen gewissen Teil von zufälligen Daten, den ich ja verändern muss, damit ich ja dieses Rätsel lösen kann, damit ich all lauter Nullen habe, bei dem einen Beispiel von vorher. Es könnte doch sein, dass irgendjemand irgendwo auf der Welt einfach, ich sag mal, illegale Daten auf diese Blockchain legt, audiovisuelles Material, was strafrechtlich verfolgt wird. Das bedeutet, wenn ich die Blockchain nachrechnen möchte und eine komplette Kopie der Blockchain hier lokal habe und dann nachrechne, ob diese Blöcke und diese Verkettung stimmt, würde das bedeuten, ich bin auch Besitzer dieser strafrechtlich verbotenen Daten. Und wenn ich in einem Land lebe, kann das durchaus Konsequenzen nach sich ziehen, auch wenn ich es nicht gewusst habe, ich bin im Besitz dieser Daten, die eigentlich verboten sind. Der spannendste Punkt ist natürlich jetzt die EU-Datengrundschutzverordnung. Die Datengrundschutzverordnung könnte ja verlangen, dass ich gewisse persönliche Daten lösche oder entferne oder maskiere. Also ich könnte aus rechtlichen Gründen könnte von mir verlangt werden, ja, lösche das aus der Blockchain raus. Aber wenn wir jetzt vorher gesehen haben, wir wollen ja, damit wir diese gegen die Manipulierbarkeit, wir wollen diese Verkettung hier nachrechnen. Ich kann nicht einfach einen Block aus dieser Kette raus entfernen oder löschen. Das ist vom grundlegenden Design her ein Problem. Wie könnte ich das umgehen? Man könnte noch so eine zweite Ebene dazu basteln und man sagt, naja, wir überlegen uns einen kryptografischen Schlüssel pro Datenblock. Und da muss ich noch zusätzlich, also ich kann mal die Kette nachrechnen, aber damit ich an die Klardaten komme, müsste ich noch im Besitz dieses Schlüssels sein, der genau diesen Datenblock entschlüsselt. Und wenn jetzt so eine Löschaufforderung von der Datengrundschutzaufforderung kommt, dann, ja, dann muss ich irgendwie nachweisen, dass ich diesen kryptografischen Schlüssel nicht besitze oder gelöscht habe oder dass keiner ihn mehr besitzt. Und dadurch, dass die Daten dann nicht mehr entschlüsselbar sind, ist die Datengrundschutzverordnung eigentlich erfüllt, oder? Also da wird noch gestritten, ob das eine mögliche Lösung ist. Weiters bin ich natürlich abhängig davon, wer die Blockchain-Software schreibt. Das heißt, wenn ich jetzt meine Daten auf der Blockchain habe und es kommt zu einer Löschaufforderung oder so eine Spezialoperation, jeder müsste die gleiche Software fahren und das gleiche Protokoll, dass die Befehle auch wirklich gleich ausgeführt werden. Und ja, wie soll ich kontrollieren, dass überall auf der Welt alle die gleiche Software fahren, die das Gleiche macht? Und wenn jetzt diese Fehler, die Blockchain-Software einen Fehler hat, müsste ja irgendjemand für mich diese Software reparieren. Oder ich hoffe das zumindest, wenn ein Fehler existiert, dass diese Fehler behoben werden. Ein weiterer Punkt ist Smart Contracts, heißt der Begriff. Also Verträge, die elektronisch kodiert sind und dann auf so einer Art Datenstruktur gespeichert werden. Also digitally facilitate, verify, enforce a contract. Man kann sich das so vorstellen, es wird digital festgeschrieben, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt, dann passiert etwas. Also nehmen wir mal an, die Bedingung ist, Trump wird wiedergewählt als Präsident, dann wird von einem Konto auf der Blockchain auf ein weiteres Konto der Blockchain ein bestimmter Betrag überwiesen. Und das wird dann automatisch ausgeführt. Das Problem ist, wenn so ein, es ist ja eigentlich etwas Positives, jeder sieht, dass ich mich dazu verpflichtet habe, dass etwas passiert, dass ein bestimmter Vertrag ausgeführt wird, wenn was eintritt. Der Nachteil ist, jeder, der diese Blockchain ansieht, sieht diesen Smart Contract auf dieser Blockchain, inklusive aller Sicherheits- und Programmierprobleme dieses Smart Contracts. Ein kleines Beispiel, das erst vor kurzem passiert ist, hier aus August gibt es diesen Artikel. Auf Ethereum gab es sogenannte Uniswap Liquidity Tokens im Werte von $12,000 und ein Smart Contract hat einen Fehler, dass diese Tokens quasi frei verfügbar herumgelegen sind und der Erste quasi, der diese findet und sieht, dass hier ein Fehler passiert ist, war in der Lage, sich diese Tokens selber zu besorgen. Und hier ist die Beschreibung, ja, wir haben gefunden, dass da Tokens, also digitale Tokens im Wert von $12,000 auf Ethereum verfügbar sind. Dann der nächste Schritt ist, wir wissen, dass Ethereum ein adversarial environment ist, also da sind böse Menschen unterwegs. Some very smart people spend a lot of time examining contracts for vulnerabilities. Also es gibt sehr schlaue Menschen, die ihre Zeit damit verbringen, sich diese ganzen Smart Contracts anzusehen und zu sehen, ob hier irgendein Fehler in so einem Smart Contract ist und ob man das ausnutzen kann. Und es gibt eigene Bots, also sogenannte Roboter, die eben diese Transaktionen, die darauf warten, in der Blockchain inkludiert zu werden, sich ansehen und schauen, ob sie das Frontrunning machen können, also was es auch in der realen Börse schon gibt, dass man ein bisschen schneller ist als jemand anders, also man bekommt eine Information, sieht, dass hier eine Möglichkeit existiert und dass man seine eigene Transaktion vor dieser anderen einfügt und hofft, dass man im Empfänger oder Zieladresse einfach durch seine eigene ersetzt, dass man hier profitiert. Und sie haben es probiert und sie sind daran gescheitert, diese $12,000 zu recovern, also wieder zu bekommen. Und die Einsicht ist, the monsters are real und the future is only getting scarier. Das heißt, Werte auf einer Blockchain und Smart Contracts und automatische Transaktionen. Es gibt bereits Programme, die nach Schwachstellen automatisch suchen. Und sie sagen, hier in Zukunft werden das die Blockchain-Miner selber machen. Also die neue Blöcke an die Blockchain anfügen, könnten ja auch, bevor sie einen neuen Block anfügen, auch das machen, anschauen, ob sie nicht davon eigenen Profit ziehen könnten. Insgesamt gesehen, dieses Blockchain ist eine Lösung für, was wäre jetzt das Optimale, wo man so eine Blockchain verwenden könnte? Für eine anonyme, verteilte Kryptowährung möchte man vielleicht bedenken, naja, es gibt ja einen Grund, warum es diese Finanzregulierungen im realen Leben ja gibt. Wir wollen ja keine Steuerhinterziehung, wir wollen ja nicht, dass organisierte Kriminalität Geld wäscht oder Drogen oder Kriege finanziert werden. Also es gibt ja einen Grund, warum gewisse Dinge im realen Finanzleben nicht anonym sind. Also eine komplett anonyme Kryptowährung wäre vielleicht gar nicht so toll. Und wenn ich ja im realen Wirtschaftsleben meine Transaktionspartner kenne, ich kaufe etwas von dir, ist das ja ein gewisses Vertrauensverhältnis, weil das ergibt mir ja die Möglichkeit, wenn einer der zwei nicht das tut, also bösartig ist und sich nicht korrekt verhält, kann ich ihn verklagen, Rechtsrahmen dafür. Und insgesamt ist das eine Motivation, dass das System funktioniert, so wie es funktioniert. Unser tägliches Leben würde nicht funktionieren ohne diese Komponente des sozialen Vertrauens. Es sollte nicht davon abhängen, so eine Blockchain vom Mining, also dieses Mining und diesen Mining Award, also die Belohnung für diese sinnlosen Berechnungen. Eigentlich sollte es sein, dass da die Motivation sein, wenn ich mich ordentlich verhalte im System, dass ich nicht verklagt werde. Also man sollte eine bessere Lösung geben. Dann ist immer noch die Frage, naja, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, wer löst denn die Probleme in der Blockchain? Irgendwelche Programmierer, die irgendwo Code schreiben, der irgendwo in einem Repository liegt, die auch eigentlich die Software umschreiben können, wenn sie das möchten. Was wäre aber eine Anwendung im realen Leben? Naja, es gibt ja Anwendungen, wo viel gelesen wird, aber wenig geschrieben wird. Das heißt, wenig neue Daten an seine Blockchain angefügt werden, aber viel dokumentiert gelesen wird. Das wäre zum Beispiel Eigentümer von Landparzellen, also von Grundstücken, würde vielleicht Blockchain als Anwendung was Gutes sein, weil dann wird einfach der Eigentümer von den verschiedenen Parzellen und über die Zeit, das wird einfach in einer Blockchain gespeichert und das ist eigentlich öffentliche Information. Ja, warum nicht? Das kann man replizieren. Und die Frage ist dann, naja, speichern wir auf der Blockchain Sachen aus dem echten Leben, Real-Life Observations und Assets, die irgendwie ja verankert sind in unserem realen Rechtssystem. Und haben wir wirklich die Motivation, oder da brauchen wir wirklich so echt nur virtuelle Dinge, die auf einer Blockchain gespeichert sind, die mit dem realen Leben eher nichts zu tun haben. Also rückblickend, Daten auf der Blockchain speichern ist ein kryptografisches Problem. Ich muss dann die Daten irgendwie verteilen an alle Teilnehmer. Dann habe ich das Problem, dass wer darf modifizieren, wer darf anfügen und wer darf nicht modifizieren. Ich habe ein Daten-Privacy-Problem, also private Daten auf der Blockchain, alle sehen sie, auch alle Fehler. Ich kann Daten verschlüsseln, aber dann brauche ich wieder einen Schlüssel. Dann brauchen alle die gleiche Software. Und ich möchte eigentlich so ein Konstrukt von einer Daten-Blockchain so bauen, dass eben nicht die Lösung ist, wir ballern eine Unmenge an Elektrizität und CO2 und Elektroschrott dafür raus, dass wir diese Blockchain überhaupt betreiben. Also insgesamt, das Thema ist nicht so einfach, wie es am Anfang scheint, und es ist nicht die Lösung für alles. Und da werden wir mehr Forschung brauchen. Ein Begriff, der jetzt auch aufgetaucht ist, das ist 2019, Local First Software. Also es geht wieder dazu hin, dass wir in Kontrolle unserer eigenen Daten sind, in spite of the Cloud, also es gibt die Cloud, aber wir möchten auch wieder Software haben, die eben von der Perspektive her ist. Wir möchten sowohl Zusammenarbeit, also Collaboration und Eigentümership der Daten und Kontrolle für die Benutzer. Und da gibt es schon mehrere Forschungsergebnisse dafür. Der Herr Martin Kleppmann, den ich jetzt stellvertretend herausgezogen habe, arbeitet viel in der Forschung von Datenstrukturen, also nicht nur Blockchain, sondern allgemein Datenstrukturen, die man so peer-to-peer austauschen und synchronisieren kann und wo man nicht eine zentrale Cloud braucht. Es ist auch in Österreich ein Thema, das Regierungsprogramm unserer neuen Regierung. Ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat, es hat über 200 Seiten. Aber auf den letzten sechs Seiten vor Schluss, sieht man noch Zukunftstechnologien Chancen nutzen. Es ist sogar im Regierungsprogramm drinnen, Erstellung eines Masterplans für Blockchain-Technologien und Kryptowährungen, Schaffen einer vorausschauenden österreichischen Positionierung zur Förderung, Anwendung, Regulierung von Blockchain-Technologien, was auch immer das ist, Schaffung eines einheitlichen rechtlichen Rahmens für Investitionen in Blockchain, Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten, Aufbau auf Österreichs bestehenden Exzellenzzentren und Weiterentwicklung dieser. Stichwort Exzellenzzentrum, das ist jetzt die Minute der Eigenwerbung. Ich komme ja von der FH St. Pölten. Hier ein schöner Screenshot. Im Moment ist dort leider Baustelle. Es schaut nicht so schön aus, aber es ist was Positives. Wir bekommen ein neues Gebäude. Aber der Punkt ist, wir haben als Fachhochschule nicht nur die Lehre, sondern wir machen auch IT-Sicherheitsforschung, damit wir da immer vorne dabei sind. Also das IT-Security muss man selber Forschung betreiben, damit man immer bei den Themen vorn ist. Und Cybersecurity, IT-Security, es gab bei uns im März 2020 das Blockchain Summit und das war so quasi das letzte Event vor Corona, vor dem Lockdown. Aber es war auch gleichzeitig die Eröffnung des Austrian Blockchain Center, ABC, und des Josef-Ressel-Zentrum für Blockchain-Technologien und Sicherheitsmanagement. War ein feierliches Event. Ich komme von diesem Josef-Ressel-Zentrum für Blockchain-Technologien und Sicherheitsmanagement. Das ist ein 5-Jahres-Projekt, was sich eben mit diesen Fragestellungen der Blockchain beschäftigt und mit der Datenspeicherung drauf und wie kann man sicher Daten darauf managen, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile. Und da wird sich noch einiges davon ergeben. Wir sind ja erst jetzt ein Jahr am Laufen. Aber vielleicht komme ich noch einmal wieder und erzähle dann etwas von dem, was wir herausgefunden haben. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich liege gut in der Zeit und es wären, glaube ich, noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Dankeschön.
Tja, dann darf ich mich von meiner Seite her bedanken. Das war sehr beeindruckend. Sag mal, Martin, so als schnelle Schussfrage. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Blockchain is a solution looking for a problem.
Teilweise ja, aber ich sehe schon, wie zum Beispiel solche Dinge wie Eigentümerschaft von Land ist durchaus eine vernünftige Lösung. Aber ein bisschen, ich habe es am Anfang mit dem Comic motivieren wollen, es lässt sich mit Blockchain lösen. Nein, es lässt sich nicht alles mit Blockchain lösen. Und bei jeder Technologie, es gibt immer einen Vor- und einen Nachteil. Und es gibt ja einen Grund, warum die Dinge so sind, auch in der IT-Sicherheit und in der Datenprivacy. Und man kann mal drüber nachdenken, aber ob es wirklich passt, das hängt vom konkreten Anwendungsfall ab.
Ja, bin ich ganz sicher, ob ich nicht abgestürzt bin, aber ich glaube, ich bin noch da.
Ja.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Blockchain als Grundbuch in einem Drittweltland, wo keine Infrastrukturen so wie Grundbücher und Bezirksgerichte da sind oder nicht so ausgebaut, schon sehr sinnvoll ist. Okay, das ist eine Möglichkeit, das habe ich so nicht bedacht. Da fragt, gibt es eine Frage, Blockchain wird oft, das ist so das Buzzword, auch der Politiker, wie wir gerade gesehen haben, die haben meiner privaten Meinung nach ja keine Ahnung oder meistens keine Ahnung, was sie da in den Mund nehmen, wovon sie eigentlich reden. Woran, wie gesagt, wenn es selbst in die Regierungserklärung Eingang gefunden hat, ist das ja sehr verstörend. Woran kann man erkennen, ob jemand oder je Mensch wirklich versteht, wovon er redet, wenn er von Blockchain redet? Oder ob er nur mit einem Passwort glänzen will?
Schwierige Frage. Aber es gibt ja immer so, ich sage mal immer, es gibt so zwei Kategorien von Präsentationen, Menschen, Vorträge, wenn über Blockchain gesprochen wird. Also einerseits die, sage ich mal, ein bisschen pessimistischen, die sich eben mit dem Thema ein bisschen tiefer auseinandergesetzt haben und wissen, ja, es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Und es gibt die zweite Gruppe, die vielleicht nicht so technisch orientiert ist, sage ich mal, die gehört habe, ja, Blockchain und das löst das, aber die technischen Details nicht wissen, sondern mehr so auf der Werbeschiene sind. Und wenn man eben mit irgend so einem Projekt immer zu tun hat, muss man immer schauen, die Anzeichen, wissen die wirklich technisch, was passiert, oder wollen die nur was verkaufen und Geld verdienen und was nachher passiert, ist ihnen egal. Und das ist manchmal nicht gar nicht einmal so einfach. Also.
Ja, das ist richtig, ja. Da gibt es eine Ergänzung dazu. Da gibt es zum Beispiel von Gernot Blümel, das ist jemand bei uns politisch tätig, aber ich glaube, das weißt du. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Die Blockchain-Technologie ist wie das neue Facebook und wir müssen schauen, dass wir das diesmal in Europa machen. End of quote. Ist das zulässig oder ist das absoluter Topf?
Es gibt schon für gewisse Anwendungsbereiche vernünftige Anwendungen, als auch zum Beispiel industrielle Anwendungen, dass man in einer Blockchain speichert, wer welchen Container wohin geschickt hat. Aber zum Stichwort digitale Souveränität, um zum Beispiel von vorher zu kommen, wir sollten uns auch diese Technologien anschauen, dass wir nicht cloud-abhängig sind, sondern dass wir mehr Peer-to-Peer austauschen können, die Daten, und nicht von einer zentralen Instanz abhängig sind. Und da gibt es im Moment Forschung. Und ja, da sollten wir auch weiter forschen, dass wir da dabei sind quasi. Man muss ja nicht Erster sein, aber dass wir eben wieder die digitale Souveränität haben. Ich habe Daten, ich tausche sie mit dir oder mit dir und wir können die gegenseitig synchronisieren und wir haben ein bisschen noch die Kontrolle drüber.
Ich habe eine Frage aus dem Publikum hier. Könnte homomorphische Krypto benutzt werden, um das Problem mit Bugs in Smart Contracts anzugehen?
Um Bugs anzugehen, weiß ich nicht. Smart Contracts haben grundsätzlich das Problem, es sind Programme. Und Programme ab einer gewissen Komplexität ist schwer vorherzusagen, was sie tun. Stichwort Halteproblem. Und wer Programme schreibt, macht auch Fehler. Also das Problem ist Smart Contract, wenn er funktioniert, alles gut. Aber ich schreibe ein Programm und es werden Fehler gemacht und die sind unveränderlich auf der Blockchain. Was passiert, wenn das Programm Smart Contract einen Fehler hat oder einen fatalen Fehler hat? Es gibt immer wieder diese Kryptowährungs-Public Offerings und zwei Tage später liest man eine Nachricht. Nach zwei Tagen ist das System abgestürzt, weil sie in ihrem Software, in ihrem Code einen Fehler gehabt haben. Richtige, korrekte Programme zu schreiben, ist ein langlaufendes Problem. Und damit muss man auch ein bisschen Man schreibt einfach ein Smart Contract, da kommen wir an das Problem der korrekten Programme. Homomorphe Verschlüsselung ist vom Verschlüsseln her, war meines Wissens her bis jetzt immer zu aufwendig. Das heißt, dass man zum Beispiel zwei verschlüsselte Werte zusammenrechnet, also mit verschlüsselten Werten rechnen kann. Ich bin nicht am letzten Stand, inwieweit das von der Rechenzeit und vom Rechenaufwand und vom Datenaufwand her mittlerweile schon praktikabel ist.
Da werfen wir gleich das nächste Buzzword hin und sagen, Quantencomputer werden das alles lösen. Das werden sie, das Programmierproblem werden sie eigentlich nicht lösen. Ja.
Na, Quantencomputer, man sollte, wenn man jetzt mit einem neuen Projekt und mit so einem neuen Blockchain anfängt, nicht und vielleicht nicht mehr die Standardalgorithmen verwenden, RSA, AES, Chevron, sondern man sollte eben bedenken, irgendwann wird es Quantencomputer geben. Man sollte vielleicht jetzt schon nachdenken, welche Quantencomputer-Resistant-Algorithmen gibt es jetzt und dass man, wenn man jetzt ein neues Design macht, dass man das auch jetzt schon integriert, dass man in 10, 20 Jahren, wenn man vielleicht wirklich erfolgreich ist, dass man nicht dann sagt, okay, wir haben damals einen falschen Algorithmus genommen, obwohl wir wussten, das wird irgendwann einmal ein Problem sein. Dann bin ich aber auch nicht am letzten Stand, was jetzt der aktuelle Quantencomputer sichere Verschlüsselung und so weiter ist.
Hier verlierst du mich langsam, gebe ich zu. Also hier wird es schon sehr nebelig für mich hier. Ich bin ja ein armer kleiner Sozialwissenschaftler und vor Quanten verstehe ich nicht wirklich etwas. Ich habe noch die letzte Frage, persönliche Frage von mir. Ich habe den Eindruck, dass eine Blockchain ist ja dann offen lesbar. Wieso soll das sinnvoll sein für Daten, von denen ich will, dass sie nicht offen lesbar sind?
Ja, ich könnte ja doch die Anforderungen haben. Ich dokumentiere, dass die Daten in einem bestimmten Zustand waren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, ich füge diese Daten als Datenblock 1000 ein. Der hat einen Zeitstempel, aber sie sind verschlüsselt. Aber durch die Blockchain sind die Daten unveränderlich. Und irgendwann Jahre später muss ich mal beweisen, ich habe das gewusst oder nicht gewusst und sage, Leute, ich sage euch diesen Entschlüsselungsschlüssel und dann sind die Daten auf der Blockchain unverschlüsselt und ich kann das beweisen, dass das damals wirklich so war.
Ja, es kommen dann doch noch Fragen vom Publikum rein. Dankeschön übrigens. Die Blockchain kann einiges, aber kann sie das auch besser als andere Technologien? Legen wir uns da nicht vorschnell auf eine bestimmte Lösung fest?
Wie ich gesagt habe, das hängt von der konkreten Anwendung ab. Aber der Hype, alles ist besser. Also es gibt diesen Hype-Cycle, alles muss Blockchain sein, alles muss Blockchain sein. Dann kommt irgendwann die Ernüchterung, nein, es ist vielleicht doch nicht alles. Dann durchgeht man so ein tiefes Tal und dann ist dieser Katzenjammer weg. Und dann sagt man, okay, jetzt haben wir das einmal ausprobiert. Für welche Anwendungen macht das wirklich Sinn? Und wir befinden uns vielleicht jetzt in dieser Phase, dass wir uns aus diesem Tal wieder herauskommen und sagen, okay, es ist der Hype nicht für alles, aber für diese und für diese Anwendung ist wirklich Blockchain eine wirklich bessere Lösung.
Gut, dann kommen wir langsam zum Ende dieser Veranstaltung. Wir bedanken uns einmal ganz herzlich bei dir.